stell dir mal vor, du sitzt im Auto. Also du bist auf dem Weg zu einem extrem wichtigen Termin in einer völlig fremden Stadt. Und du verlässt dich halt absolut auf die Navigations-App auf deinem Smartphone.
Standard heute, ja.
Genau. Du hast das Ziel eingegeben, drückst auf Start und da ist sie, diese verlässliche, beruhigende, blaue Linie auf dem Display. Du weißt auf die Minute exakt, wann du ankommst, wo der Stau ist, welche Spur du nehmen musst. Da ist null Raum für Zweifel, keine Unsicherheit. Alles ist einfach da, sichtbar und absolut sicher berechnet.
Und das ist ja wirklich so ein Zustand, den wir in unserer modernen Welt geradezu perfektioniert haben, ne? Wir haben diese tiefe Sehnsucht danach, dass alles messbar ist. Alles muss eindeutig sein und vor allem verlässlich. Sobald wir eine Frage haben, wird gegoogelt.
Richtig, sofort.
Ja, und Ungewissheit, also das Nichtwissen, empfinden wir fast schon als so eine Art technischen Defekt.
Absolut. Aber was passiert eigentlich, wenn wir jetzt ein Terrain betreten, in dem diese Navi-App plötzlich das Signal verliert? Der Bildschirm wird schwarz, die blaue Linie ist weg und wir stehen in so einer Landschaft, die extrem neblig ist. Und genau da, genau in diesen Nebel, nehmen wir dich heute mit. Willkommen am Tisch. Schön, dass du bei diesem Deep Dive wieder dabei bist als unser dritter Gast. Wir haben heute nämlich eine echt verrückte, spannende Mission.
Oh ja, das haben wir.
Wir schauen uns einen philosophischen Essay an. Und zwar von Marius Jans aus dem September 2026. Der Titel allein ist schon totale Provokation. Er heißt »Der Beweis, dass es Gott gibt«. Wir wollen uns heute angucken, ob vielleicht genau dieser Nebel, also dieser Signalverlust, zwingend notwendig ist, damit unser Leben überhaupt einen Sinn hat.
Ja, der Titel ist natürlich pure Provokation. Das polarisiert sofort, egal mit welcher weltanschaulichen Brille du das jetzt liest. Aber Jans macht hier keinen klassischen Bekehrungsversuch, gar nicht. Er nutzt quasi so eine uralte theologische Debatte, um eine sehr moderne Frage nach unserer Freiheit zu stellen.
Okay, lass uns das mal systematisch aufdröseln. Um Jans hier zu verstehen, fangen wir am besten nicht bei den ganz abstrakten Beweisen an, sondern bei einem sehr greifbaren Problem, an dem sich die Philosophie ja seit Jahrtausenden abarbeitet. Der Theodizee.
Der Klassiker.
Genau. Also auf gut Deutsch die Frage, wenn es einen allmächtigen, allwissenden und gütigen Gott geben soll, wie kann es dann so unfassbar viel Leid geben? Wenn dieser Schöpfer das Leid eigentlich verhindern könnte, warum gibt es dann Kriege oder Gewalt oder Krankheiten?
Das ist der absolute Stolperstein jeder Theologie. Und Jans baut sein Fundament auf einem sehr bekannten Lösungsansatz auf. Das ist die sogenannte Free Will Defense, also die Verteidigung durch den freien Willen.
Okay.
Das ist eine Idee, die haben Denker von Augustinus bis hin zu Alvin Plantinga in unserer Zeit immer wieder formuliert. Und die Idee sagt einfach, eine Welt, in der Menschen echte, freie moralische Entscheidungen treffen können, die ist viel mehr wert als eine Welt mit so einer Art ferngesteuerten Robotern, die nur Gutes tun können.
Das leuchtet mir auch total ein. Also intuitiv, wenn ich jemanden zwinge, mir zu helfen, dann ist das ja keine echte Hilfsbereitschaft. Aber das hat einen krassen Preis, oder?
Einen massiven Preis, ja.
Wenn wir echt frei sein sollen, Empathie und Liebe zu wählen, dann muss ja auch zwingend die reale Option da sein, sich für Verrat oder Ausbeutung zu entscheiden. Ohne die Möglichkeit, in den Abgrund zu springen, ist der Berg quasi nichts wert.
Genau diese Dualität ist der Kern dieser Free Will Defense. Das moralische Übel in der Welt wäre dann nicht Gott anzulasten, sondern es ist der notwendige Schatten unserer menschlichen Freiheit.
Weißt du, was ich da für ein Bild im Kopf habe? Ich vergleiche das immer gerne mit dem Moment, wo Eltern ihrem Teenagerkind zum ersten Mal die Autoschlüssel geben.
Oh ja, sehr gutes Bild.
Man will ja, dass das Kind frei ist, ne? Dass es selbstständig wird und buchstäblich seinen eigenen Weg fährt. Aber genau in dieser Sekunde, in der man den Schlüssel übergibt, muss man das Risiko akzeptieren, dass der Teenager vielleicht zu schnell fährt oder Gott bewahre einen Unfall baut. Also totale Kontrolle und gelebte Freiheit, das schließt sich einfach gegenseitig aus.
Eine super Metapher für das Problem des moralischen Übels. Man übergibt die Verantwortung, aber diese Argumentation stößt natürlich an eine sehr schmerzhafte Grenze. Und Jans ignoriert das auch nicht in seinem Text.
Nee, absolut nicht. Weil was bringt mir das Autoschlüsselbeispiel, wenn wir über eine Naturkatastrophe reden? Also ein Tsunami oder wenn ein Kind schwer an Krebs erkrankt. Da hat doch niemand eine böse, freie Wahl getroffen.
Richtig.
Das Leid ist einfach da. Da greift diese Free Will Defense bei Naturkatastrophen total ins Leere.
Und das gesteht Jans auch völlig offen ein. Er behauptet nicht, dass der freie Wille jetzt das ganze Theodizie-Problem auflöst. Aber anstatt da aufzugeben, macht er jetzt diesen faszinierenden Schachzug. Er löst das Konzept Freiheit von der Handlungsebene und bringt es auf unsere Erkenntnisebene.
Ah, okay.
Er fragt, wenn Freiheit für die Moral so wichtig ist, was würde dann passieren, wenn Gottes Existenz eine zu 100% bewiesene, harte wissenschaftliche Tatsache wäre?
Und da, genau da nimmt sein Essay richtig Fahrt auf. Seine zentrale These ist ja wirklich paradox. Er sagt, es gibt Gott nur deshalb, weil wir nicht sicher wissen, ob es ihn gibt.
Mhm. Klingt nach einem Zirkelschluss am Anfang.
Total. Aber wenn man das mal durchspielt, stell dir vor, du wachst morgen auf, guckst auf dein Handy und da ist in allen Nachrichten der ultimative wissenschaftliche Beweis, Gott existiert, er ist messbar wie die Schwerkraft und er bewertet alles, was wir tun.
Rein formal betrachtet hättest du ja immer noch deinen freien Willen. Du könntest dich theoretisch immer noch dafür entscheiden, was Böses zu tun.
Ja.
Genauso wie jemand weiß, dass Bankraub strafbar ist und die Bank trotzdem überfällt. Das Wissen löscht die Handlungsfreiheit nicht sofort aus.
Nein, die Handlungsfreiheit bleibt, aber unsere tiefer liegende Motivation wird völlig zerstört. Wir haben da in der Vorbereitung drüber geredet und hatten sofort alle die Sitcom The Good Place im Kopf. Kennst du die erste Staffel?
Ja, fantastisch. Eleanor Shellstrop.
Genau. Eleanor landet nach dem Tod versehentlich im Himmel, also dem Good Place, obwohl sie eigentlich ein total egoistischer Mensch war. Und weil sie Panik hat, aufzufliegen und in den Bad Place mit ewiger Folter geschickt zu werden, fängt sie an, krampfhaft Gutes zu tun.
Mm.
Sie hält den Leuten die Türen auf, sie lernt Ethik. Aber sie merkt dann sehr schnell, sie bekommt vom Universum dafür keine Pluspunkte. Ihre guten Taten sind, wie sie sagt, corrupt. Weil sie das nicht macht, weil es richtig ist, sondern nur, um ihren eigenen Hintern zu retten.
Ein so geniales Beispiel aus der Popkultur für etwas, das Immanuel Kant schon im 18. Jahrhundert gesagt hat. Was Eleanor da lernt, ist genau Kants Theorie.
Kant nennt das doch diese Heteronomie des Willens, oder?
Genau, die Fremdbestimmung des Willens. Im Gegensatz zur Autonomie. Kant sagt quasi, wenn ich jemandem in der Not helfe, weil ich dafür eine Belohnung erwarte oder aus panischer Angst vor einer Strafe, dann hat diese vermeintlich gute Tat gar keinen echten moralischen Wert.
Krass, ja.
Das ist dann nur berechnendes Eigeninteresse. Wirklich moralisch ist es nur, wenn ich das Gute um seiner selbst willen tue. Wenn wir jetzt wüssten, da oben ist permanent diese göttliche Überwachungskamera an, dann wäre jede unserer Taten korrumpiert. Wir könnten gar nicht mehr autonom gut sein.
Das ist so logisch eigentlich. Der britische Philosoph John Hick, der nennt das doch diesen epistemischen Abstand, ne?
Richtig. Epistemisch heißt, es betrifft unser Wissen.
Genau. Damit wir uns frei entwickeln können, muss Gott, wenn er da ist, auf Distanz bleiben. Er darf uns mit seiner Präsenz nicht erdrücken. Ich meine, denk mal an deinen eigenen Arbeitsalltag. Wenn dein Chef direkt hinter deinem Schreibtisch steht und dir auf den Monitor starrt, arbeitest du wahrscheinlich extrem schnell.
Definitiv.
Aber machst du das aus Leidenschaft für den Job? Eher nicht. Du machst es, weil die Autorität im Raum steht. Hicks sagt also, Gott muss sich verstecken, damit wir nicht nur noch Schauspieler sind, die ständig zum Regisseur schielen.
Ganz genau. Ohne diesen Abstand wird das Leben so ein rein mathematisches Navigieren. Es gäbe keinen Raum mehr für das Risiko des Vertrauens. Jans argumentiert also, eine Welt mit 100% Gewissheit wäre einfach nur eine Welt voller moralischer Heuchler.
Okay, aber Moment. Wenn diese Art der Berechnung unsere Moral zerstört, warum haben uns dann andere berühmte Philosophen genau dazu geraten? Ich denke da sofort an Blaise Pascal. Pascals Wette.
Ah, ja, ein super Kontrast zu Jans. Pascal war ja nicht nur Philosoph, sondern auch Mathematiker. Er hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung mitbegründet.
Ja.
Und er wendet diese eiskalte Mathematik auf die Religion an. Er geht auch von totaler Ungewissheit aus, sagt aber, wir müssen wetten.
Und seine Logik ist ja bestechend pragmatisch, ne? Er sagt, setz dein Leben darauf, dass Gott existiert. Wenn du recht hast, gewinnst du den Jackpot, das ewige Leben. Wenn du dich irrst und danach nichts kommt, hast du kaum was verloren. Außer vielleicht ein paar Stunden sonntags in der Kirche.
Das ist rationale Entscheidungstheorie pur. Der Nutzen ist unendlich, das Risiko minimal. Also glaub.
Mathematisch genial. Aber Ganz lehnt Pascals Wette in seinem Essay komplett ab. Mit voller Wucht.
Ja klar. Weil Pascals Ansatz der absolute Gipfel des Eigeninteresses ist. Das ist genau diese Eleanor Shellstrop-Motivation.
Exakt. Ich glaube dann ja nicht aus tiefem Vertrauen, sondern weil ich eine Risiko-Nutzen-Analyse gemacht habe. Ich will einfach den besten Deal. Wenn Gottes Verborgenheit egoistisches Kalkül verhindern soll, dann torpediert Pascal das komplett. Er macht den Glauben zu einer BBL-Rechnung.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Jans sieht Pascals Wetter als Perversion des Glaubens. Und um zu zeigen, dass Beweis und Glaube sich gegenseitig ausschließen, bringt Jans dann eine echt unerwartete Quelle.
Oh ja, Douglas Adams. Per Anhalter durch die Galaxis. Ich musste so lachen, als ich das in den Notizen gesehen habe.
Ich auch, ja.
Adams beschreibt da diesen Babelfisch. Der ist so unfassbar nützlich, der kann unmöglich durch Evolution entstanden sein. Und Adams lässt Gott in dem Buch sinngemäß sagen: Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere. Denn ein Beweis hebt den Glauben auf. Und ohne Glauben bin ich nichts. Und dann präsentiert ihm der Mensch den Babelfisch als Beweis und Gott löst sich prompt in einem Logikwölkchen in nichts auf.
Herrliche Satire. Aber Jans zitiert das, weil es philosophisch voll ins Schwarze trifft. Ein harter wissenschaftlicher Beweis zwingt unseren Verstand zur intellektuellen Unterwerfung. Ich kann mich nicht frei entscheiden, nicht an die Schwerkraft zu glauben, oder?
Nee, wenn ich den Stift fallen lasse, fällt er runter.
Eben. Ich muss das anerkennen. Glaube aber ist im tiefsten Kern eine freiwillige, verletzliche Haltung. Ein Beweis würde diese Freiheit augenblicklich vernichten.
Das bringt uns aber jetzt echt zu einer großen, kritischen Frage. Was bedeutet das alles? Ist Jans Titel dann eigentlich nur Clickbait? Ist das wirklich ein Beweis? Weil wenn Gott sich absichtlich versteckt, dann öffnet das doch die Tür für eine viel simplere Erklärung. Nämlich, dass diese ganze Unsicherheit nicht Gottes Plan ist, sondern dass wir uns das alles nur ausgedacht haben.
Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Jans gibt selbst zu, dass das am Ende kein harter logischer Beweis ist. Diese Ungewissheit lässt sich auch ohne Gott erklären. Die klassischen Projektionstheorien, die Jans auch behandelt.
Wie bei Freud oder Marx, oder?
Genau. Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud.
Freud sagt doch irgendwie, der Mensch fühlt sich in der Welt so unendlich klein und hilflos. Und weil wir Trost brauchen, erfinden wir uns diesen übermächtigen Himmelsvater. Und Marx nennt das ja Opium des Volkes. Ein soziales Konstrukt, um die Leute brav zu halten. Wenn das wahr ist, bricht Jans Modell komplett zusammen.
Diese Theorien sind extrem mächtig, absolut. Aber Jans kontert hier sehr geschickt mit der formalen Logik. Er sagt, Kritiker begehen hier oft den sogenannten genetischen Fehlschluss.
Lass mal kurz überlegen, ein genetischer Fehlschluss? Das bedeutet, man verwechselt die Entstehung, also die Genese einer Überzeugung, mit ihrem Wahrheitsgehalt, richtig?
Genau.
Also nur weil mir ein Psychologe erklären kann, warum ich aus einem tiefen Bedürfnis an etwas glaube, beweist das logisch ja nicht, dass das nicht existiert. Wenn ich als Kind im Dunkeln Angst habe und mir wünsche, dass da ein starker Beschützer vor der Tür steht, dann ist das psychologisch super erklärbar. Aber es ändert ja null an dem Fakt, ob da draußen nun echt wer steht oder nicht.
Völlig richtig. Die psychologische Herleitung beweist nichts in Bezug auf die Existenz. Das Spielfeld bleibt also logisch offen. Aber Jans muss sich einem philosophischen Einwand stellen, der meiner Meinung nach noch viel schwerer wiegt.
Welchem?
Dem Problem der göttlichen Verborgenheit. Das hat der Religionsphilosoph J.L. Schellenberg sehr stark formuliert.
Okay, wie greift Schellenberg das an?
Jans sagt ja immer, dieser Abstand ist zwingend nötig für unsere freie moralische Entscheidung. Aber Schellenberg fragt nach den Leuten, die keine Eleanor Shellstrop-Motive haben. Was ist mit den Menschen, die in tiefster existenzieller Verzweiflung ehrlich nach Gott suchen, die beten und nichts erfahren als kosmische Stille? Wenn es einen Gott gibt, der im Kern reine Liebe ist, dann müsste er für diese aufrichtig Suchenden doch zumindest erreichbar sein. Ein liebender Vater würde sein Kind nicht im Dunkeln ignorieren, nur um so ein abstraktes Prinzip von Freiheit zu wahren.
Puh, ja, da triffst du echt einen wunden Punkt. Wenn dieser Abstand so riesig ist, dass selbst der Verzweifelte nur ins Leere greift, dann schützt das nicht unsere Freiheit. Das verhindert einfach jede Beziehung.
Und auf dieses Problem hat Jans auch keine perfekte, makellose Antwort. Er versucht das nur abzumildern, indem er sagt, die Verborgenheit ist nicht total. Er spricht von Berührungspunkten.
Berührungspunkte, wie meint er das konkret?
Er meint Erfahrungen, die Raum für Deutung lassen. Das tiefe Staunen in der Natur zum Beispiel, oder eine plötzliche Gnade zwischen Menschen, oder eine Begegnung mit Kunst, die dich völlig erschüttert. Jans sagt, das beweist wissenschaftlich gar nichts, ein Biologe kann das alles neurologisch erklären, aber es lässt den Glauben als Option offen, Gott zwingt sich nicht auf, aber er bleibt so als leise Möglichkeit im Raum.
Da müssen wir jetzt aber auch echt aufpassen. Das war mir bei der Vorbereitung extrem wichtig. Und Jans warnt da zum Glück selbst sehr deutlich.
Ja.
Wir dürfen so ein Theoriemodell von der sinnvollen Ungewissheit niemals dazu missbrauchen, reales menschliches Leid wegzuerklären.
Das ist eine ganz essentielle Warnung vor theologischem Zynismus. Ja.
Stell dir mal vor, du hast da jemanden, der gerade einen unfassbaren Verlust erlitten hat, der tief in der Trauer steckt. Und du sagst dem philosophisch, ja, weißt du, Gott entzieht dir gerade seine tröstende Präsenz, damit dein freier Wille intakt bleibt. Das ist doch menschlich total grausam und überheblich.
Absolut. Der Schmerz des anderen ist keine Fallstudie für unsere Philosophie-Puzzles. Die Philosophie sucht Muster, aber sie darf den echten Schmerz nicht kleinreden.
Okay, lass uns diese ganzen Fäden mal zusammenziehen. Wir haben mit der Navi-App angefangen, mit unserer Sucht nach messbarer Sicherheit. Wenn wir Jans Essay zu Ende denken, kommen wir zu einem sehr befreienden Schluss, finde ich. Glaube, egal ob man gläubig, Atheist oder Agnostiker ist, ist keine fehlerhafte kleine Form von Wissen. Er ist eine völlig eigene Haltung zur Welt. Er erfordert den Mut, mit Ungewissheit umzugehen, ohne gleich das Smartphone rauszuholen.
Und das Geniale ist, wir können das aus der Religion direkt in unser eigenes menschliches Leben übertragen. Das ist der beste Punkt für alle, die mit Metaphysik nichts anfangen können.
Oh ja, hau raus. Wie sieht diese Übertragung aus?
Stell dir mal ein letztes Gedankenexperiment vor. Angenommen, in 10 Jahren erfindet jemand einen absoluten, unfehlbaren Scanner und du verkabelst deinen Partner oder deine Partnerin damit.
Okay.
Die Maschine analysiert alles. Gehirnströme, Hormone, Erinnerungen. Und dann druckt sie ein Zertifikat aus. Und das beweist dir mit 100% wissenschaftlicher Sicherheit, diese Person liebt dich. Keine Zweifel mehr. Ein reiner, kalter Fakt.
Wow. Das ist quasi die blaue Linie auf dem Navi nur für meine Beziehung.
Exakt. Aber überleg mal, was dann passiert. Würde diese absolute Gewissheit nicht paradoxerweise sofort die Schönheit des Vertrauens zerstören und die Tiefe der Liebe gleich mit? Braucht nicht die Liebe, genau wie der Glaube, zwingend diese Ungewissheit, dieses Wagnis, um überhaupt echt zu sein?
Krass. Ja, wenn wir alles wüssten, hätten wir gar nichts mehr zu geben. Wir brauchen das Risiko, um lieben zu können. Mit diesem Gedanken entlassen wir dich heute. Denk mal daran zurück, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dass dir die Beweise fehlen und der Nebel dichter wird. Vielleicht ist ja genau diese Ungewissheit das, was dein Vertrauen erst so richtig wertvoll macht. Danke, dass du heute mit uns am Tisch saßt. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.